Bibelimpuls Online, der Podcast für ein Leben mit Christus.
Eine halbe Stunde zum Nachfühlen und Nachdenken mit Klaus Dripke, Prädikant der Evangelischen Kirche im Rheinland. Folge 259, 1. Johannes 5, 1-4.
Wiedergeburt aus Gott, was soll das sein? Sind Sie ein Wiedergeborener? Solche Fragen könnten Ihnen begegnen, wenn Sie sich einer christlichen Gemeinschaft interessiert nähern. Könnten Sie darauf antworten? Wüssten Sie überhaupt, was damit gemeint ist? Seit Jesus dem nächtlichen, zu ihm gekommenen Schriftgelehrten Nikodemus dieses geheimnisvolle Wort gesagt hat, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Seitdem ist diese Wiedergeburt ein wichtiges Thema für tiefgläubige Christen. Ja, Johannes, also der Evangelist Johannes, der auch die Johannesbriefe geschrieben hat, der nennt das etwas anders. Der sagt, aus Gott geboren. Und er beschreibt diesen Zustand in seinem ersten Brief in vielfältiger Weise. Hören wir uns das einmal an. Im ersten Brief des Johannes, in Kapitel 5, da heißt es: Wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist aus Gott geboren. Und wer den liebt, der ihn geboren hat, der liebt auch den, der aus ihm geboren ist. Daran erkennen wir, dass wir Gottes Kinder lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote sind nicht schwer. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Ja, hier treffen wir wieder auf ein ganz typisches Problem, das Problem mit der Sprache. Es ist nämlich sehr schwer, geistige Zusammenhänge sprachlich auszudrücken. Warum? Sprache, das ist so ein serielles Ding. Das heißt also, die Worte kommen nacheinander. Man kann nicht alle Worte gleichzeitig sagen. Außerdem bezeichnen sie meistens irgendwelche dinglichen Vorgänge, also Sachen oder alles, was abgrenzbar ist, was irgendwie unterschieden werden kann von anderem. Ob das nun Gegenstände sind, ob das Handlungen sind, die irgendwie anfangen und weitergehen und irgendwie beendet sind. Ob es irgendwelche Merkmale sind, die den Dingen zugeordnet sind. Ob es irgendwelche Zuordnungen sind, wie die Dinge miteinander verbunden sind. Und vor allen Dingen, Sprache beschreibt immer Kausalität. Ganz automatisch, weil eins ja nach dem anderen auch gesagt wird und das assoziieren wir immer mit dem, was dann hintereinander auch dann zu passieren scheint. Dann für uns ist das dann immer so, als ob ein Wenn, Dann. Also erst das eine, dann das andere und wenn das dann da ist, wird daraus das andere. Sobald wir etwas formulieren, neigen wir sehr dazu, das so zu verstehen. Und das ist ein bisschen problematisch, wenn es um die geistige Ebene, das geistige Sein geht. Da kann man mit Sprache, mit den Worten, die wir zur Verfügung haben, die Dinge normalerweise eher nur metaphorisch zum Ausdruck bringen. Da spricht der Johannes also von, von Glaube und von Liebe und von Gebote und von der Welt und von aus Gott geboren und vom Überwinden. Ja, interessant ist, dass er das mehrfach scheinbar unter verschiedenen Aspekten sagt. Also hier sagt er, wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist aus Gott geboren. Aber im zweiten Kapitel seines Briefs vorher schreibt er, wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennt ihr, wer die Gerechtigkeit tut, der ist von ihm geboren. Im vierten Kapitel, also auch noch vorher, schreibt er auch, ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott und wer liebt, der ist aus Gott geboren und kennt Gott. Also nochmal zur Verdeutlichung. Also, wer glaubt, ist aus Gott geboren. Wer Gerechtigkeit tut, ist aus Gott geboren. Wer liebt, ist aus Gott geboren. Irgendwie scheint die Sprache ja irgendwelche Kausalität auszudrücken. Also, man könnte sagen, Glaube oder Liebe oder tu Gerechtigkeit, dann wirst du aus Gott geboren. Also so eine Art von Scheinkausalität. Ja, wenn es so einfach wäre. Dann geht es ja noch weiter. Von Gott geboren und dann wirst du, dann heißt ja irgendwie in der Folge, dann wirst du Gott lieben, der dich ja geboren hat. Und deine Geschwister wirst du dann auch lieben, die ja auch aus Gott geboren sind. Also kommt eins nacheinander, eins bedingt das andere. Ist das so? Nein, das ist nicht so. Das ist eine Scheinkausalität, die einfach der Begrenztheit unserer Sprachlichkeit gewidmet ist. Nämlich, alles ist gleichzeitig. Alles ist nämlich dasselbe, und zwar jeweils aus einer anderen Perspektive. Johannes ist nämlich ganz anders als Paulus. Der Paulus, der hat eine absolut systematische Denke. Er zerlegt die Zusammenhänge, er setzt sie wieder zusammen, er zieht die Verbindungen. Er ist halt ein typisch ausgebildeter, hoch ausgebildeter Pharisäer. Und die machen so etwas, dass sie die Zusammenhänge und die Verbindungen und das Systematische in allem zu erkennen versuchen. Bei Johannes ist das anders. Der blickt auf ein ganzheitliches Gewebe einer, man kann sagen, einer Seinsweise. Und er beschreibt dann Phänomene und Zusammenhänge immer wieder aus einer etwas anderen Perspektive, aber immer aus einer geistigen Sicht. Und das bedeutet ganz praktisch, dass das sowohl real ist, denn er erfährt das ja, was er da beschreibt. Es ist gleichzeitig aber auch metaphorisch. Das heißt also, es ist etwas, was auf eine vermeintlich gegenständliche Sache verweist und gleichzeitig aber eigentlich etwas Höheres meint. Nähern wir uns mal dieser johannäischen Sicht. Da heißt also am Anfang, glauben, dass Jesus der Christus ist. Christus, das heißt der Messias, der Heilsbringer, der Erlöser, der Befreier, der Retter, der König der Könige, also alles das wird damit assoziiert, der Christus. Geht es hier um die Anerkennung eines Status? Geht es hier um irgendeine Art von Huldigung? Wir glauben, dass Jesus der Christus ist. Ist das das Entscheidende? Denn das wäre ja so etwas wie ein innerlich in uns vollzogenes Ritual der Anerkennung. Und Rituale dieser Art sind eigentlich immer nach außen gerichtet. Sie sind letztlich bedeutungslos. Denn eigentlich ist was anderes gemeint. Christus soll Christus sein für mich. Glaube, dass Jesus der Christus für dich ist. Das hat nämlich ganz andere Konsequenzen. Wenn er der Christus für mich ist, dann heißt das für mich, dass ich mich ihm wirklich persönlich anvertrauen kann und will. Ich gehe einfach davon aus, dass er das, was ich von ihm brauche, dass er das auch kann. Ja, ich kenne einen Pfarrer, der immer wieder betont, Gott, du kannst es in seinem Gebet. Ich finde das ganz wunderbar. Du kannst es. Ja, das heißt das eigentlich. Du bist derjenige, der das für mich kann. Und erst in dem Augenblick, wo er Christus ist für uns, können wir doch eigentlich eine persönliche Beziehung versuchen, zu ihm aufzunehmen. Wir können die Hände ausstrecken, natürlich die inneren Hände. Dann sagen diese Hände, ich möchte, dass du mich befreist, dass du mich heilst, dass du mich rettest, dass du mir hilfst in meinem Leben, dass du bei mir bist. Natürlich nur, weil das kann. Also das ist ja kein Widerspruch. Ich würde mich doch niemals an jemanden wenden, von dem ich nicht überzeugt bin, dass er das kann. Also weil er in seinem innersten Wesen Gott ist und gleichzeitig unendlich liebevoll und ich ihm aufgrund dessen vertrauen kann, dann kann er für mich mein Christus sein. Das ist gelebte Sehnsucht. Und erst durch die gelebte Sehnsucht öffnet sich unser Herz für ihn. Dann kann er nämlich wirklich in uns wirksam werden. Und wenn er in uns wirksam zu werden beginnt, dann entsteht in uns kein verstandesmäßige Erkenntnis, sondern so etwas wie eine ganz tiefe Form von Einsicht. Er kann das, was Christus sein eigentlich bedeutet. Er kann die Welt wirklich aus ihrer Gottgetrenntheit zurückholen, in mir und überall. Er kann den Liebesbruch, also die zerbrochene Liebe zu Gott, unser inneres Misstrauen, unsere innere Form von Ablehnung, das kann er heilen. Er kann all diejenigen, die sich irgendwohin verirrt haben, die man eigentlich als verloren bezeichnen könnte, die kann er finden und er kann sie retten. Er kann das und er kann den Weg zum Herzen Gottes bahnen. Und er kann jeder Schuld und jeder Form von Zerstörtheit im Menschen liebevoll begegnen, in seinem Innersten. Und damit kann er die Fülle Gottes in das Menschsein hineinbringen. Er hat die Fülle Gottes in sich, in seinem Menschsein wirken lassen und er ist in der Lage, diese Fülle in unserem Menschsein wirken zu lassen. Zusammengefasst heißt das, er kann uns aus seinem Geist wiedergebären. Das ist damit gemeint. Aber wenn das passiert, wenn das beginnt, sich zu entwickeln, dann ist die Liebe zu ihm ja schon wirksam. Denn erst durch unsere Sehnsucht kann sich ja unser Herz öffnen. Und wenn sie wirksam ist, dann strömt ja seine Liebe schon in uns ein und dann geht auch unsere Liebe weiter. Sie strömt zu denen, die auch aus ihm geboren sind. Und nicht nur das, sie strömt sogar zu denen, die noch gefangen sind. Also ist das eigentlich alles ein gleichzeitiger Prozess, der hier so als scheinkausaler Vorgang beschrieben wird. Und deswegen hat auch Johannes gar keine Probleme, die ganze Kausalität auch mal rumzudrehen. Wenn er sagt, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten, dann erkennen wir, dass wir Gottes Kinder lieben. Die Erkenntnis dieser Liebe, die Erfahrung dieser Liebe, ist Inbegriff dessen, Gott zu lieben. Aber jetzt kommt was Neues dazu. Gebote halten. Ja, das ist doch irgendwie Gebote. Gott und Gebote und sowas. Ein liebender Gott mit Geboten, das passt uns nicht. Warum kommen jetzt die Gebote an diese Stelle? Das Problem mit den Geboten ist, dass dieses Wort in seiner Wortbedeutung richtig vergiftet ist. Man kann sagen, es gibt so etwas wie eine satanische Verkehrung dieser Wortbedeutung, die in den Menschen so ganz selbstverständlich geworden ist. Da werden dann die Gebote zu Zwangsregeln, die Gehorsam fordern und die eine Unterwerfung fordern. Und sie werden entsprechend mit Bedrohung begleitet. Das heißt, wenn du das nicht tust, was ich von dir erwarte, dann werden verheerende Strafen folgen. Mit dieser Verkehrung des Sinns von dem, was Gebote heißt, wird Gott zu einem Mafia-Gott gemacht. Und diejenigen, die daran glauben und die in diesem System dann beginnen, das zu verinnerlichen und selber auch an andere weiterzugeben, sie werden dann faktisch zu Mafiosi, zu religiösen Mafiosi. Hochmütig, herrschsüchtig, mit der Lust zu bestrafen und letztendlich seelisch betrachtet mörderisch. Aber das ist nicht die Bedeutung von dem, was Gebote heißt. Gebote ist etwas ganz anderes. Worum geht es dabei? Es geht um Ratschläge. Es geht um Hinweise. Es geht auch um Warnungen. Und zwar eine Warnung vor den unvermeidlichen Folgen, wenn man diese Hinweise und Ratschläge nicht beachtet. Ja, und manchmal muss man, das kennen wir von Kindern, diese Ratschläge auch außerordentlich intensiv weitergeben, also eindringlich, also eindringliche Empfehlungen. Empfehlungen für ein sehr gutes, gelingendes Leben. Ja, man kann sagen, die satanische Motivation dessen, was Gebote dann mit sich bringt, das ist Unterwerfung. Und die göttliche Motivation, das ist Fürsorge. Ja, und wenn man Gebote formuliert, dann, wie kann man das denn machen? Das Allerinnerste irgendwie zu formulieren, ist, wie gesagt, ziemlich schwierig. Also kann man Gebote, um sie anschaulich zu machen, äußerlich formulieren, also in Handlungen übersetzen, an denen etwas veranschaulicht wird. Handeln oder nicht handeln in diesen und jenen Bedingungen. Aber eigentlich haben Gebote immer einen inneren Sinn. Denn entscheidend ist bei allem immer die Motivation. Also das, was ich so ganz eigentlich will, aus dem heraus kommt ja mein Handeln. Und wenn ich äußerlich alles sozusagen richtig mache, eigentlich will ich aber was anderes, aber ich passe mich Angst, zum Beispiel aus Angst vor Strafe, dann habe ich die Gebote befolgt, aber nicht im Sinne Gottes. Denn er möchte mir ja genau die Regeln sagen, die mich innerlich leiten und führen können, damit ich innerlich das Richtige tue. Und da gibt es eine ganz einfache, grundlegende Tatsache. Nämlich, wenn ich wirklich liebe, liebe im Sinne von Jesus, dann brauche ich kein Gebot. Ich brauche doch kein Gebot, um zu lieben. Die Liebe tut, was Liebe will, mit oder ohne Gebot. Und wenn ich ein Gebot formuliere, dann ist es auch gleichzeitig immer pauschal, also verallgemeinert. Ich kann ja nicht ein Gebot wie ein Handbuch für jeden beliebigen Eventualfall formulieren. Also das heißt, Gebote, egal wie ich sie äußerlich formuliere, können niemals jede beliebige konkrete Situation abdecken. Ich muss also den inneren Sinn, den Geist eines Gebots überhaupt erst erfassen, um zu verstehen, was damit gemeint ist. Und wenn etwas damit gemeint ist, ist immer die Liebe Gottes damit gemeint. Und wenn ich die begonnen habe zu erfassen, weil sie mich erfasst hat, dann kann genau diese innerlich leitende Liebe, die ja aus dem Geist Gottes geboren ist und die mich dann aus dem Geist Gottes geboren hat, die kann mir dann erst dieses Gespür und dieses Verständnis geben, dieses sogenannte Kontextsensible, dass ich also in jedem Kontext verstehe, was jetzt eigentlich dran ist und wie es jetzt ganz konkret Sinn macht für diejenigen, mit denen ich zu tun habe. Das ist aber eine ganz andere Form von Erkenntnis. Das ist nicht eine Ableitung per Verstand, aus einem Gebot werden bestimmte Regeln abgeleitet, sondern das liebevolle Handeln spürt, was jeweils konkret Sinn macht. Deswegen ist die Formulierung, wenn wir Gott lieben, dann halten wir seine Gebote. Oder ich drehe es mal rum. Wenn wir die Gebote halten, ist das ein Zeichen unserer Liebe zu Gott. Das ist eigentlich, das trifft es nicht. Denn eigentlich heißt es, wenn wir wirklich lieben, halten wir seine Gebote geradezu naturgemäß. Sogar dann, wenn wir es gar nicht merken. Weil nämlich unsere Liebe uns so leitet, dass wir genau das tun, was diese Liebe will. Und die Liebe ist dasjenige, was Gottes Wille dann in uns ist. Wir handeln dabei aber gleichzeitig frei, aus uns heraus. Und wenn wir das verstanden haben, dann verstehen wir auch diesen Begriff Welt, den Johannes hier verwendet, viel besser. Was ist denn die Welt? Ja, die Welt ist der elementare Drang in uns, alles für unser eigenes Wohl zu tun. Ja, ganz normal. Bei Bedarf aber natürlich auch gegen andere. Wir suchen alles Angenehme und wir versuchen uns dieses Angenehme zu sichern. Und wir meiden alles Unangenehme. Und wenn es nicht zu meiden ist, dann versuchen wir es möglichst auszulöschen. Und beides ist eigentlich der Ausdruck letztendlich grenzenlos werdender Selbstliebe. Das ist Welt in uns. In jedem von uns ist das tätig, da braucht niemand zu sagen, er sei ein Heiliger. Welt ist in uns wirksam. Und die meisten würden sogar sagen, das ist doch normal. Zweifellos. Ja, das Problem ist aber, dass diese Welt in uns immer wieder in massiven Konflikt gerät mit dem, was die Liebe eigentlich für andere tun möchte. Da, wo wir für andere etwas tun, dann beginnt in uns sehr schnell Last, Leid, Probleme, Mitempfinden. Alles das, was uns sozusagen unangenehm ist, beginnt ebenfalls dort mitzuwirken. Und wenn ich also ganz und gar das Angenehme suche und das Unangenehme meiden will, dann ist das mit dem Lieben nicht so günstig. Aber mit Gottes Liebe ist das völlig anders. Mit seiner Liebe, die durch Jesus verkörpert wird und die in uns wirksam wird, wenn wir aus Gott geboren werden, das ist eine Liebe, die ist schenkend, absolut schenkend, fürsorgend, hingebend. Das ist sozusagen Liebe pur. Und die auch bei Bedarf auf jede Form von Selbstliebe verzichtet. Und insofern ist das ganz klar. Nur diese Liebe, wirklich nur diese Form von Liebe überwindet die Welt in uns. Und sie wird durch Jesus in uns geboren, wenn wir ihn wirklich wollen. Und deswegen hat Johannes recht, wenn er sagt, unser Glaube, jetzt können wir mal übersetzen, unsere vertrauensvolle Hingabe an ihn, also Glaube, besiegt in uns die Welt. Und das ist gut, denn diese Welt in uns kann uns verschlingen, kann uns trennen von der Quelle allen Lebens. Und genau deswegen bietet Jesus jedem von uns an, nimm mich in dich auf, dann wirst du aus meiner Liebe heraus in dieser Welt wiedergeboren, aber du kannst sie besiegen. Und das ist gar nicht so schwer. Und genau das betont Johannes ja hier auch.